Es reicht nicht, bei Amnesty International zu arbeiten oder bei einer Umweltorganisation, die sehr viel bewegt, wenn du dabei selbst keinen Beitrag zu der Organisation selbst leistest. Ja, auch wenn da jetzt Mission unglaublich klar ist und sinnvoll, wenn man selbst keine Wirksamkeit für sich selbst erkennt, dann verliert man und dann ist man einfach unglücklich. Ja.
Service Kosmos.
Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und unserem heutigen Gast.
Ein herzliches Willkommen bei unserer nächsten Ausgabe und der ersten Ausgabe in 2026 mit unserem ersten Gast unseres Podcasts Service Kosmos, Geschichten, Flops und Menschmomente. Und ich freue mich auf Georgi Michailow. Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast, lieber Georgi. Du bist, jetzt stelle ich dich vor, weil du dürftest ja gar nicht, oder es ist ja immer schwer, über sich selber so gute Dinge zu sagen, wie andere über einen sagen dürfen. Georgi ist Managing Partner der Unternehmensberatung Strukturmanagement Partner. Ihr seid ausgezeichnet, ganz frisch, habe ich gelesen, in Kapital im Dezember 2025 als Hidden Champion der Beratungsunternehmen. Das ist eine sehr, sehr besondere Auszeichnung. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich habe mich vom ersten Moment an gefreut, dich kennenzulernen, weil du erstens so ein besonderer Mensch bist, zweitens unglaublich umtriebig bist. Du hast einen Podcast, der eine extrem hohe Reichweite erreicht hat mit immer sehr, sehr illustren Gästen. Du hast mehrere Bücher geschrieben, du bist ein Sportler durch und durch, ein sehr reflektierter Mensch. Und jetzt darf ich das im Kontext zum Thema Service sagen, lieber Georgi, du bist derjenige, den ich kenne, der am schnellsten auf E-Mails antwortet. Also wenn man um 18.15 Uhr eine E-Mail an dich schreibt, dann hat man um 18.16 Uhr eine fundierte Antwort. Und ich weiß nicht, wie du zauberst oder ob du, wie soll ich sagen, die personifizierte KI bist. Auf jeden Fall machst du das großartig. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für so eine wertschätzende Einführung, Sabine. Und ich freue mich auch, bei dir im Podcast zu sein. Du warst ja schon bei uns. Das war ja eine exzellente Folge, die immer noch sehr, sehr gut läuft, obwohl sie schon die gehörte, glaube ich, zu den ersten 3 oder 4 Folgen. Da warst du ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere. Und ich freue mich jetzt, hier sein zu dürfen und mit dir in dieses Jahr gemeinsam zu starten.
Ja, es ist mir eine Ehre und ihr macht ja etwas ganz Besonderes und das kann man an der Stelle den Hörern und Hörerinnen am besten gleich erklären. Ihr kommt ja immer ins Spiel mit eurer Unternehmensberatung, wenn Unternehmen in Schieflage geraten sind und das ist ja eure Spezialität, ein Redesign von Geschäftsmodellen zu initiieren und mit Unternehmen gemeinsam, wenn ich das richtig verstanden habe, eine neue Zukunft zu entwickeln. Magst du mal vielleicht am Beginn ein bisschen was dazu sagen, damit man das noch besser versteht?
Sehr, sehr gerne. Das ist, wir kommen ursprünglich aus dem sogenannten Turnaround-Segment. Das heißt, wir kamen dann, wenn es sehr ernst wurde. Inzwischen sind wir auch in Unternehmen unterwegs, wo die Unternehmer sagen, wir meinen es ernst. Das heißt, die wollen auch vorausschauend agieren. Und das ist so eine klassische Transformation rechtzeitig einleiten, wo die unternehmerischen Spielräume noch ausreichend groß sind. Weil wenn ein Turnaround als Situation eingetreten ist, dann hast du natürlich eine Schwierigkeit, da du begrenzte Ressourcen hast, enormen Zeitdruck, meistens auch Vertrauensverlust. Und da reagierst du mehr als agierst. Und das ist zwar unser Home-Turf, aber empfehlen tun wir natürlich früher einzusteigen, bevor da Notärzte kommen. Ja. Und das ist, sagen wir, Fitnesstrainer ist manchmal sinnvoller als Coach und Begleiter und nicht als Notarzt. Ja.
Damit man nicht in der Intensivstation anfangen sozusagen,
genau,
oder?
Genau.
Beim Beatmen. Das ist natürlich der Idealfall und das ist ja besonders erfreulich, dass Unternehmen das so inzwischen so betrachten. Denn wie du schon gesagt hast, wenn schon der Notfall ist oder die Notaufnahme, dann sind die Spielräume kleiner. Jetzt finde ich natürlich besonders spannend, also viele Dinge finde ich spannend an dem, was ihr tut. An deiner persönlichen Art ist es ja auch so, dass man in diesen Situationen sehr viel Fingerspitzengefühl braucht und auch Empathie im Umgang. Da bin ich mal neugierig, wie deine Gedanken dazu sind. Und der zweite Gedanke, der beschäftigt mich natürlich beim Thema Service, denn das haben wir da auch immer wieder drüber gesprochen. Service, sage ich ja auch immer, ist einer der wichtigsten Faktoren für den unternehmerischen Erfolg. Und jetzt bin ich unglaublich gespannt, wie das mit wie das aus deinem Blickwinkel aussieht und welche Rolle Service in eurer Praxis bei diesen Turnaround-Projekten spielt.
Mhm. Also wenn du das jetzt abschichten möchtest, lass uns einfach kurz vielleicht dem Thema Service in schwierigen Situationen starten. Ja, das wird ja häufig, sagen wir, vernachlässigt, oder ein Zeichen der Krise ist meistens mangelnde Qualität, die in Reklamationen mündet. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und für mich ist das, als wir darüber vorab geschrieben hatten, war es für mich lustig, weil als ich bei S&P vor 23 Jahren angefangen hatte, das war mein erstes Projekt, und ich hatte da die Qualitätsoffensive übernommen, um die Reklamationsquote massiv zu reduzieren. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, das war ein Möbelhersteller im Büromöbelbereich, und die hatten sehr, sehr hohe Transportschäden. Und es ist ja so, dass du da vor allem mit Händlern arbeitest, und Händler schätzen ungemein möglichst geringe Transaktionskosten. Und jede Reklamation kostet einfach schlicht und ergreifend Geld. Und aus der Perspektive des Unternehmers und des Managements ist die Aufgabe von uns, die Transaktionskosten im Unternehmen und in der Zusammenarbeit mit den Partnern massiv zu reduzieren, weil das den Unterschied ausmacht zwischen profitablen und weniger profitablen Unternehmen. Und da hatten wir mit den Fahrern und mit den Leuten, die LKWs beladen hatten, gemeinsam Gedanken gemacht, wo entstehen die Reklamationen, wo entstehen diese Schäden auf dem Wege zum LKW, im LKW, bei der Verladung. Und das war ein super spannender Prozess. Und als dann 6 Monate später wir das halbiert hatten, war das auch für die Menschen eine unglaubliche positive Resonanz, weil diese Selbstwirksamkeit so klar spürbar war. Und das kriegt man sofort von Händlern gespiegelt. Und auch was Thema zum Beispiel Preisverhandlung anbetrifft. Ja, das Erste, was passiert, wenn du mit einer Preiserhöhung zum Beispiel kommst, werden dir die Fakten aufgelegt, warum du eigentlich zuerst die Hausaufgaben zu erledigen hast. Und die sind fast zu 80% mangelnde Qualität, Geschwindigkeit, Lieferfähigkeit. Weil das ist da, wo der Unterschied häufig entsteht, die Transaktionskosten, das Gesamtpaket, wie gehe ich damit in Gänze um? Mhm. Und da schließt du die Flanken, wenn du das nicht hast. Ja, und wenn deine Qualität stimmt. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt an solche Themen denke, was passiert, wenn der Wiederkauf nicht stattfindet? Und es gibt ja mehrere unterschiedliche Untersuchungen, dass einen Bestandskunden zu halten, ist deutlich günstiger, wie einen neuen Kunden zu gewinnen. Ich glaube, dass es Neukunden zu gewinnen kostet zwischen 35 mal so viel, wie einen bestehenden Kunden zu erhalten. Und der Unterschied liegt häufig im Empfinden mit dem Produkt. Das sind so die klassischen Perspektiven, die man sieht. Es gibt eine andere Perspektive, das ist die Perspektive der Unternehmensentwicklung. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Serendipität kennst. Das ist die Möglichkeit, aus den Zufällen neue Impulse nicht nur mitzunehmen, sondern daraus etwas zu entwickeln. Und für mich gibt es diese tolle Geschichte, die hat mir auch Professor Busch in einem unserer Podcasts erzählt, zu Thema Serendipität, dass ein chinesischer Konzern Haier, der Hersteller von Waschmaschinen, eine heftige Reklamation bekommen hat, weil die Bauer sich beschwert hatten, dass deren Waschmaschinen schnell kaputt gingen, weil sie, wenn sie dort Kartoffeln waschen, funktioniert die Maschine nicht sehr lange, und das ist halt nicht sehr schön, und die haben das reklamiert. Und wenn ich jetzt daran denke, was würde in Deutschland passieren, wenn so eine Reklamation bei einem Waschmaschinenhersteller, bei Miele reinkäme, was würden sie damit machen? Ja, das haben die aus eine eigene Geschäftsfeldentwicklung abgeleitet. Die haben einen Filter eingebaut und haben dann diese Maschinen als Kartoffelwaschmaschinen vermarktet und hatten riesen Erfolg damit. Und das ist auch eine andere Art der Probleme und der Reklamationen, wie man mit dem Phänomen Rückmeldung des Kunden umgeht. Und für mich persönlich ist immer die Frage, wie gehe ich grundsätzlich mit dem Kunden um? Du hast ja zum Beispiel erwähnt, dass ich relativ schnell antworte. Das heißt, wenn ich kann, tue ich das wirklich, weil du meistens die Menschen positiv überraschst. Und meine persönliche Lebenseinstellung im Umgang auch mit den Kunden, immer 1% oberhalb der Erwartungen des Kunden zu sein. Wenn das einem gelingt, dann ist das eine exzellente Heuristik, immer weiter im Leben zu kommen und einfach eine andere Performance in der Wahrnehmung des Kunden abzuliefern. Und das ist relativ einfache Heuristik oder Faustregel, mit der man arbeiten kann. Ja.
Du hast jetzt gerade so viele schöne, wertvolle Begrifflichkeiten genannt. Ich fange mal mit der Selbstwirksamkeit an. Ich sage ja oft in Vorträgen, gerade die Menschen, die ja direkt an der Schnittstelle zum Kunden sind, die ja jeden Tag Dienstleistungen oder Service bieten. Das haben wir ja auch intern, im internen Service, das vergessen wir ja manchmal, ja. Aber jetzt an der Schnittstelle zum Kunden, dass genau dieses schöne Beispiel der Kartoffelwaschmaschine, dass man ja immer, ich sage immer, wenn Menschen die Frage stellen, warum stellt ein Kunde überhaupt diese Frage oder warum reklamiert ein Kunde eine Situation? Also die Frage hinter der Frage liefert einem ja unglaublich viel Potenzial, auch für Services oder Verbesserungen oder manchmal sogar richtige Innovationen, so wie du das beschrieben hast, dass man plötzlich eine ganze neue Produktreihe hat im Portfolio. Und das andere ist das Thema Selbstwirksamkeit. Denn eine große Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, wie machen wir den Menschen Freude an dem, was sie tun? Also was macht denn auch die Motivation aus? Und ich glaube, einer der wichtigsten Motivatoren für Menschen, nicht nur in der Dienstleistung, aber in der Dienstleistung auch besonders, ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas bewegen. Ich habe einen Einfluss auf etwas, auf eine Qualität. Und das war ja in deinem ersten Beispiel bei den Transaktionskosten ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass wir sagen, wir können da jeden Tag Einfluss nehmen im positivsten Sinne.
Ja, und die Selbstwirksamkeit ist ja insofern ein sehr spannendes Element des Lebens, dass wenn du jetzt die Zufriedenheit mit der Arbeit anschaust und dann das rankst, dann laut den aktuellen Studien ist nicht der Verdienst und Einkommen an erster Stelle, sondern ich bin dann zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, dass durch mein Tun ein Beitrag und nicht zur Weltrettung, das ist das, wo viele das verwechseln, sondern einfach zum sinnvollen Handeln und Ergebnis entsteht. Ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe, mit einem Professor, der das auch forscht und der sagte, es reicht nicht, bei Amnesty International zu arbeiten oder bei einer Umweltorganisation, die sehr viel bewegt, wenn du dabei selbst keinen Beitrag zu der Organisation selbst leistest. Ja, auch wenn da jetzt Mission unglaublich klar ist und sinnvoll, wenn man selbst keine Wirksamkeit für sich selbst erkennt, dann verliert man und dann ist man einfach unglücklich. Ja. Und da ist egal, wie viel Geld man bekommt, weil die Menschen eigentlich aus innerem Antrieb handeln wollen. Ja.
Mir sagte mal eine Teilnehmerin in einem Vortrag, wir haben so eine Reflexion gemacht, und dann sagte sie nachher, das war für mich ein wirkliches Aha-Erlebnis, denn ich habe heute für mich verinnerlicht, ich bin kein Opfer.
Ich bin ein ganz großer Stoiker, ja. Und im Stoizismus gibt es ja mehrere Säulen, die diese Philosophie ausmachen. Und eine der wichtigsten Säulen ist die Selbstverantwortung. Das heißt, du bist grundsätzlich nie ein Opfer, weil zwischen Reiz und Reaktion liegt immer deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und das ist sehr befreiend, wenn man das versteht. Ja? Und ich glaube, wenn wir jetzt kurz zum Service zurückkehren, und das ist ja nicht nur der Mensch, der an der Schnittstelle zum Kunden ist, sondern wenn man das ein bisschen in der Wertschöpfung weiter begleitet, da sind ja immer unglaublich viele Schnittstellen im Unternehmen. Und wenn der Mensch, der mit dem Kunden den Kontakt hat, der ist ja eigentlich der wertvollsten Ressourcen in einem Unternehmen. Wenn er an der Schnittstelle zu den internen Abteilungen verloren geht, nicht helfen kann und eigentlich nur Projektionsfläche für den Ärger des Kunden wird, dann ist das wirklich eine der gefährlichsten Herausforderungen vielleicht für den Fortbestand des Unternehmens, weil man dann sowohl Voice of the Customer im klassischen Sinne überhört und auch eigene Menschen frustriert, weil sie helfen wollen. Und wenn sie dann gegen irgendwelche Barrieren anlaufen und sie nicht nehmen können, dann hat man wirklich verloren.
Stellt ihr denn fest, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ihr habt zunehmend auch Kunden, die schon vor einer Schieflage zu euch kommen und sagen, wir möchten uns da zukunftsfest aufstellen. Aber wenn wir mal nochmal zurückkommen auf die Unternehmen, die möglicherweise in Schieflage gelangt sind, ist das ein Muster, von dem ihr sagen könnt, dass eurer Praxis, das ist etwas, was ihr wiederholt, erkennt, dass sich genau diese Situation ergibt, dass diese interne Wirksamkeit, so möchte ich es jetzt mal umschreiben, diese interne Wirksamkeit nicht mehr gegeben ist?
Es gibt eine klare Korrelation zwischen Ergebnisentwicklung und Kundenzufriedenheit. Ja, das heißt, je schlechter eine eigene Ergebnisperformance, desto unzufriedener sind die Kunden, weil man dann irgendwo beginnt, an allem zu sparen. Ja, und der Leidtragende ist der Kunde. Die Unzufriedenheit im Unternehmen überträgt sich auf den Kunden. Das kannst man gar nicht abschirmen, wenn es dir schlecht geht, dass du dann im Umgang mit dem Kunden sehr authentisch wirkst. Ja, das ist verdammt schwierig. Da muss man ein sehr, sehr guter, selbstbeherrschter Schauspieler sein, um das sauber zu managen. Deswegen gibt es ja diese Untersuchungen und Qualitätsprobleme und Unzufriedenheit des Kunden. Das ist häufig so die Frühwarnindikatoren für eine Krise. Und weil das gesamte System des Unternehmens einfach so viele Lecks hat, dass Liquiditätsabfluss, der dann am Ende zustande kommt, ist absolut vorhersehbar.
Jetzt habe ich ja deinem ersten Beispiel, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, nochmal dein allererstes Beispiel deiner Karriere sozusagen bei SMP entnommen, dass ihr da ja sehr, sehr nah am, ja, wie soll ich sagen, an der Praxis dran seid. Das ist gerade beschrieben, im LKW mitfahren, wahrscheinlich jeden Kontaktpunkt anschauen, sehr, sehr praxisnah zu arbeiten. Und jetzt möchte ich den Bogen spannen auch zu eurer Unternehmensberatung. Das macht es ja auch sehr besonders, weil ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja manchmal auch ein bisschen Scheu haben vor Beratungsgesellschaften. Man hat ja manchmal sogar Angst.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Ja, sage ich auch immer. Darum haben wir uns Beratungsagentur genannt. Das hat auch einen guten Grund gehabt. Also eine richtige Scheu haben. Und ich glaube, es ist aber so besonders wichtig, dass man eben durch diese Art zu arbeiten, wie du das gerade beschrieben hast, ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern signalisiert, gerade in so schwierigen Situationen, dass man wirklich etwas verbessern möchte, das ihnen dann auch hilft. Und jetzt komme ich zurück zum Fingerspitzengefühl. Was bedeutet Service in dem Fall auch mit dieses Fingerspitzengefühl bei euch bei SMP und was bewegt dich dort oder worauf achtet ihr da besonders?
Das ist vielleicht nur ein paar Hinweise, was uns in dem Kontext unterscheidet in unserer Art, die Themen anzugehen. Erstens die physische Präsenz. Wir gehören auch zu den Beratern, die auf der Fläche beim Unternehmen und im Shopfloor stehen. Das heißt, nicht alles digitalisieren, das ist wie wir reisen immer noch, was auch Vor- und Nachteile hat. Mhm. Das ist ja selten schwarz oder weiß, aber wir sind noch davon überzeugt, dass die physischen Begegnungen sehr wertvoll sind, sowohl für den kreativen Prozess wie auch für die Vertrauensbildung. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Der zweite Aspekt ist, wir arbeiten im sogenannten Bottom-up-Ansatz. Das heißt, wir bleiben nicht nur in der Vorstandsetage und versuchen von oben herunterzubrechen und sagen, das ist die Lösung, sondern wir versuchen die Menschen dafür zu gewinnen, mit uns eine Lösung zu entwickeln, dass das nicht eine Beraterlösung ist, sondern dass es deren Lösung, die mit unserer Hilfe entwickelt wurde. Dann hast du sofort ein anderes Commitment und Selbstverpflichtung zu dem Thema. Mhm. Und drittens, wir sind business casual angezogen. Ja? Das heißt, nicht in einem maßgeschneiderten Anzug und eine Krawatte mit einer Weste, sondern tatsächlich so, wie Menschen sind, ja? Um einfach auch Berührungspunkte zu optimieren. Und ein weiterer Aspekt, du hast ja so Stakeholder Management angesprochen, das ist ja interessanterweise der größte Erfolgsfaktor einer schwierigen Situation, die Partikularinteressen, unterschiedliche Interessensgruppen zu einen. Und als Berater sind wir manchmal auch nicht nur neutral, sondern im Sinne von allen Parteien unterwegs. Ja, das ist für uns wichtig. Ja. Und wir versuchen zu verstehen, was sind die Interessen hinter den Interessen. Das, was du gesagt hast, Fragen hinter den Fragen. So ist es für uns, was sind die Interessen, nicht die jetzt offen kommuniziert werden, sondern die Interessen, die dahinter stecken. Weil häufig das Symptome sind, an denen man rumwerkelt. Die Ursache liegt aber woanders. Und das auseinanderzunehmen und zu verstehen, was tatsächlich der kritische Punkt, der Hebel für die Lösung ist, das ist die Kunst. Und die Empathie, ja klar, ich habe mit Hanna Panidis gesprochen und ich hatte die goldene Regel sehr, sehr schön in die zweite Ebene überführt, weil sie sagt, viele Leute versuchen, die anderen Menschen so zu behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten. Kennst du vielleicht, ja. Und ich sage, das ist nicht ganz günstig, weil man sollte die Menschen so behandeln, wie die behandelt werden möchten. Ja, und dass man die sieht, ja, und sehen lernen und hören lernen. Ja. Und da ist auch die Frage, wie viel Prozent des Gesprächsvolumens auf dein Mund zurückfällt und wie viel auf den auf der Anteil ist bei deinem Gesprächspartner. Und das sollte immer zugunsten des Gesprächspartners sein, außer wenn wir ein Interview führen, da muss ich natürlich ein bisschen mehr reden.
Das ist auch gut so. Das ist ja auch für das Thema Service sehr entscheidend. Ich sage immer, Serviceempfinden ist ja sehr unterschiedlich. Und für manche Menschen ist es ein exzellenter Service, wenn was schnell geht, ja. Und für andere ist es ein exzellenter Service, wenn genau die gleiche Leistung ein Zelebrieren mit sich bringt. Und deswegen, glaube ich, one fits all gibt's nie. Und das ist die große Kunst, die ja auch, wie du schon gesagt hast, das Einfühlungsvermögen braucht. Jetzt habe ich eine Frage für dich oder eine, vielleicht magst du das vervollständigen, einen Gedanken. Zukunft ist ja spannend und wenn wir so in die Zukunft schauen und du würdest einen Satz vervollständigen, der beginnt, Service ist für mich in Zukunft, Punkti, 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 Punkti. Wie ginge dein Satz weiter?
Eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale, wo KI uns höchstwahrscheinlich am spätestens ablösen wird, weil die Menschen irgendwann den menschlichen Interaktionszugang suchen und da kann man noch sehr gut punkten. Und beim Service ist die Vergleichbarkeit herzustellen ist am schwierigsten. Ja? Oder du kannst Vergleichbarkeit am einfachsten durchbrechen. Und deswegen ist das meine Einstellung zum Service.
Vielen Dank, lieber Jörgi. Es war mir eine große Ehre und Freude, mit dir den Podcast mit unserem Gast zu eröffnen in 2026. Und für mich auch so unglaublich schön, auch zu hören aus deinem Mund, der so viel Expertise mitbringt, dass eben ihr auch in eurer Praxis feststellt, dass das Thema Service und unternehmerischer Erfolg so in einem so engen Kontext stehen. Und wir sind, glaube ich, beide optimistisch oder freuen uns, wenn Unternehmen von vornherein sagen, wir setzen auf dieses Thema Kundenzufriedenheit, um eben erst gar nicht in Schieflage zu kommen. Ich kann unseren Hörerinnen und Hörern ganz ans Herz legen, unbedingt deinen Podcast auch zu abonnieren, denn du hast immer sehr, sehr spannende Gäste auch bei dir und führst immer großartige Gespräche und dir selbst auch zu folgen, denn du bist ein besonderer Mensch, hast unglaublich viele Facetten, bist sehr sportlich, sehr bewusst, geistreich, wenn ich das so sagen darf. Und ich sage danke, dass du bei uns warst im Service-Kosmos und wünsche dir alles Liebe und freue mich über ein Wiedersehen.
Vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen, Sabine. Das ist für mich immer ein Zeichen der Wertschätzung, weil das ist ja auch Lebenszeit und Lebensenergie, die du mit investierst. Und dafür danke ich dir. Bleib einfach auf dem Pfad. Das macht mir Freude, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Ich danke dir. Danke, mein Lieber. Ciao.